Wir sind hier nun im Bibelseminar Bad Wildbad zum Seminar über Neuapostolische Kirche. Ich möchte vorausschicken, dass es nicht darum geht, Menschen zu verurteilen oder anzugreifen, die da Mitglied sind oder diese Veranstaltungen besuchen. Aber die Heilige Schrift fordert uns auf, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Nur darum geht es, Geister zu prüfen, nicht über Menschen zu urteilen. Und ich werde in drei Teilen versuchen, die Thematik zu entfalten. Ich habe das auch schon mal im Rahmen von Vorlesungen dargestellt in Gießen vor einigen Jahren. Da hatte ich etwa 15 Stunden Zeit für die Thematik, jetzt sind es nur 3 bis 5 Stunden. Ich werde es versuchen zusammenzufassen. Ich möchte heute Abend einmal beginnen mit der Geschichte, auch der Vorgeschichte, die ja ziemlich umfangreich ist. Wir hoffen, dass wir durchkommen damit. Es werden auch viele Daten und Fakten sein und Personen. Morgen früh dann die Fortsetzung der Geschichte, wenn es heute Abend nicht reichen sollte, und dann auch ein Blick in die Lehre, das Glaubensbekenntnis, wie es in der Neuapostolischen Kirche gebraucht wird, und dann auch die Frage nach dem Geist und dann eben vor allem die Frage nach dem Apostelamt. Und das wird dann auch morgen Abend der Abschluss sein, die Frage, die dann ja auch entscheidend ist, gibt es wieder Apostel? Das werde ich Ihnen heute Abend noch nicht beantworten, auch morgen früh noch nicht. Das wird dann erst morgen Abend von der Schrift her beleuchtet werden. Also die Beurteilung, wenn Sie wollen, die wird dann hauptsächlich erst morgen Abend sein. Ich will jetzt erstmal versuchen, einfach sachlich die Geschichte darzustellen, wie sie unter anderem auch in diesem Werk Neue Apostelgeschichte, so heißt es, herausgegeben von der Neuapostolischen Kirche beschrieben ist. Das kann man vielleicht mal durchgeben. Ich möchte es bitte wieder zurückhaben. Da können Sie nebenher gern mal reingucken. Ich hoffe, Sie können dann trotzdem noch dem Vortrag folgen. Das sind auch Bilder und so weiter. Aber es wird vieles ergänzend dazu natürlich kommen und auch doch einiges auch schon kritisch. Zunächst zum Namen. Die Neuapostolische Kirche gibt es so ursprünglich nicht, sondern sie ist ursprünglich hervorgegangen aus der katholisch-apostolischen Kirche, zumindest nach ihrem Selbstanspruch. Aber bereits hier setzt das Problem an, denn die katholisch-apostolische Kirche, die es heute auch noch gibt, erkennt die neuapostolische Kirche nicht an. Das werden wir heute auch noch hören. Darf ich mal fragen, wer hat schon von der neuapostolischen Kirche gehört? Und wer hat schon von der katholisch-apostolischen Kirche gehört? Das sind wenige oder gar niemand. Aber das ist an sich die Urzelle, die dem vorausgeht. Nun, mit neuapostolischen Menschen hat vielleicht schon jeder irgendwie zu tun gehabt, denn es ist eine Gruppierung, die größer ist in Deutschland als alle Freikirchen zusammen. Und sie haben in Deutschland über 400.000 Mitglieder. Wenn man mal jetzt Baptisten nimmt und Brüdergemeinden zusammen, sind es 80.000 ungefähr. Aber neuapostolische über 400.000 Mitglieder, fast 500.000. Also es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, was glauben diese Menschen, was ist ihre Einstellung. Nun, die katholisch-apostolische Kirche, kann man sagen, gab es seit 1835. 1863 hat sich davon abgespalten, die Gruppierung, die sich dann allgemeine christliche apostolische Mission nannte. Der Prophet Heinrich Geier ist hier zu nennen, ich werde es noch ausführlich darstellen. Und aus dieser ging dann wiederum die Neuapostolische Gemeinde hervor. Ab 1907 nannte sie sich dann Neuapostolische Gemeinde und ab 1930 Neuapostolische Kirche. Zunächst also zur katholisch-apostolischen Kirche, zur Vorläuferin der Neuapostolischen Kirche. Was dunkel. Ja. Um die Geschichte der Neuapostolischen Kirche zu betrachten, müssen wir also zunächst die katholisch-apostolische Kirche darstellen, die heute noch in verschwindend kleinen Gruppen existiert. Man kann sagen, dass die katholisch-apostolische Kirche hervorging Anfang des 19. Jahrhunderts aus einer Wiederentdeckung vergessener Geistesgaben oder Charismata. Man kann es, wenn man so will, sagen, eine frühere charismatische Bewegung, die dem vorausging. 1821 gab ein Geistlicher der anglikanischen Kirche zwei Schriften heraus, die zu Gebetsversammlungen an einem bestimmten Tag der Woche für eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes aufriefen. Er hieß James Haldane Stewart und seine Schriften waren wohl die Auslöser für die nachfolgenden Ereignisse. Die erste Schrift trug den Titel Hilfeleistungen für eine Generalvereinigung zum Gebet für das Ausschütten des Heiligen Geistes. Und sie hatte eine riesige Auflage in England, Schottland und Irland. In 4 Jahren wurden 322.000 Exemplare verkauft, für damalige Verhältnisse eine ungeheure Zahl. Und auch eine weitere Schrift erschien und darin wurden die Menschen veranlasst, Gebetsversammlungen einzuberufen. Es fing also recht gesund alles an, kann man sagen. Es wurde gebeten um eine neue Ausschüttung des Heiligen Geistes, auch um eine Belebung der Gemeinde und auch um Geistesgaben. Und diese Gebete wurden dann auch sehr bald erhört, je nachdem, wie man dazu stehen mag. Es kam bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts an 3 Hauptschauplätzen zu Geistesaufbrüchen. Und zwar mit den Gaben der Prophetie, Weissagung, Zungenreden und Krankenheilung. Der erste Hauptschauplatz war in Deutschland 1828 die kleine römisch-katholische Gemeinde Karlshult auf dem Donaumoos in Bayern. Ich bin letztes Jahr bei einer Radtour von Ulm nach Passau durch die Gegend auch geradelt. Es ist also eine richtige Donaugegend, beschaulich da im Moos, Flachland ein bisschen. Karlshult. Die zweite Gegend lag seit 1830 im westlichen Schottland, im Kreis reformierter Christen. Und der dritte Hauptschauplatz war London ab 1831. Und dort fanden häusliche Gebetsversammlungen in anglikanischen Kreisen statt. Nun, was geschah in Karlshult in Deutschland? Dort lebte der junge römisch-katholische Priester Johann Lutz. Johann Lutz hatte ein starkes Erlebnis, von seinen Sünden überwältigt und nahe am Abgrund der Verzweiflung hatte er jahrelang mit Fasten, Beten und Wachen nach den Regeln der katholischen Kirche versucht, Licht und Trost zu finden. Aber es war alles umsonst gewesen, bis er schließlich mit den charismatischen Phänomenen in Berührung kam. 1828 wurden in seinen Gottesdiensten von verschiedenen Einzelpersonen Worte geäußert, die als Worte der Weissagung gedeutet wurden. Lutz glaubte daran, dass dies alles von Gott komme, nicht vom Teufel, und dass dies eine Wiederbelebung der urchristlichen Gaben des Geistes sei. Und bereits damals, 1828 in Deutschland, wurde verlautbart, dass Gottes Gericht nahe sei, dass Christus bald kommen würde und dass er Botschafter schicken wolle. Der Herr sagte, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden. Diese Worte wurden immer wieder in Weissagungen übernatürlicher Art ausgesprochen und machten einen tiefen Eindruck auf Lutz und die Gemeindeglieder. Die anderen Aufbrüche fanden in Schottland und England statt. Über den schottischen Aufbruch heißt es in der Geschichte der Neuapostolischen Kirche, die jetzt auch irgendwo unterwegs ist, ich zitiere daraus, ein einfacher Zimmermann in Schottland, Jakob Grubb, war der Erste, durch den Gott sprach. Grubb sprach vom Kommen des Herrn und davon, dass er vorher noch eine besondere Arbeit in seiner Kirche verrichten wolle. Er sprach von einem Licht, das sie erleuchten würde, von einer Wolke, die wie eine Menschenhand aussähe und die anwachsen solle, um alles zu bedecken. Soweit das Zitat. Und diese Menschenhand wird von neuapostolischer Seite als Handauflegung der neuen Apostel interpretiert, diese Menschenhand. Und nun lebte nicht weit entfernt von der Hütte Grubbs die Familie Campbell. Der Vater Campbell war ein Geistlicher und hatte 2 Töchter. Die ältere Tochter hieß Isabel und diese wurde wie eine Heilige verehrt. Menschen pilgerten zu ihr hin. Und es gab offensichtlich auch da schon besondere Gaben und Erscheinungen. Isabel ist dann aber früh an Tuberkulose verstorben und diese übernatürlichen Phänomene gingen auf ihre Schwester Mary Campbell über, die eine Schlüsselrolle bei der Entstehung verschiedener Gruppierungen in dieser Zeit spielen sollte. Und beide Mädchen hatten, wie auch immer man dazu stehen mag und welche Quelle man nun vermuten mag, die Gabe der Weissagung und Visionen und Gesichte gehabt. In der neuen Apostelgeschichte, in der neuapostolischen Kirche, wird dies als eine Erfüllung von Joel 3, Vers 1 gedeutet, wo es heißt, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, Visionen also. Und diese Zeit erfüllte sich nun, wird behauptet. Nun wurde auch Mary Campbell eines Tages schwer krank. Lungentuberkulose lautete die Diagnose wie bei ihrer Schwester. Und nun heißt es weiter, in diesem Buch, das durchgeht, an einem Abend lag sie dort, ohne ein Wort zu äußern, in stillem Gebet vertieft. Zwei Freundinnen waren bei ihr zu Besuch. Plötzlich erhob sie sich und trat auf ihre Füße. Sie redete in einer Sprache, die keiner der Anwesenden verstehen konnte. Dies geschah am 21. März 1830. Sie wurde mit Kraft und Stärke angefüllt, denn aus eigener Kraft konnte sie diese besonderen und geheimnisvollen Worte nicht äußern. Dann legte sie sich wieder auf ihr Bett und war so schwach wie zuvor. Es ist auch geschrieben in diesem Buch Geschichte der Neuapostolischen Kirche. Es gibt hier verschiedene Ausgaben. Nun gab es eine weitere Familie auf der anderen Seite des Clyde River in Schottland, die Familie MacDonald, ohne S, MacDonald. Hier lebten zwei Brüder und eine Schwester zusammen, Georg, Jakob und Margaret MacDonald. Auch ihnen wurden die Gaben der Weissagung und des Redens in fremden Zungen offenbar. Ich zitiere nun wiederum aus dieser neuen Apostelgeschichte, beziehungsweise auch aus der Geschichte der Neuapostolischen Kirche, da heißt es, die beiden Brüder James und George lebten mit einer kranken Schwester zusammen, die zuerst vom Geist ergriffen wurde. James war einst um Mittag von seiner Arbeit nach Hause zurückgekehrt, als er seine leidende Schwester mitten in Konvulsionen jener neuen Inspiration fand. Konvulsionen sind Zuckungen, Aufbäumungen des Körpers. Die erschrockene und betroffene Familie schloss daraus, dass sie ihrem Ende nahe sei. Da wandte sie sich in einer langen Rede an James und schloss mit dem Gebet, dass er sofort möge mit der Kraft des Heiligen Geistes begabt werden. Augenblicklich sagte James ruhig, ich habe sie. Er trat ans Fenster und stand dort ruhig einige Minuten. Seine Züge nahmen eine andere Gestalt an. Mit majestätischem Schritt trat er an das Bett der Schwester und redete sie mit den Worten des 20. Psalms an und sprach, erhebe dich und stehe aufgerichtet. Er wiederholte die Worte, fasste sie bei der Hand und sie stand auf. Die Schwester hatte sich nicht nur für den Augenblick erhoben, sie war geheilt. Und sofort schrieb der Bruder an die anscheinend dem Tode nahe Mary Campbell und richtete an sie dieselbe Aufforderung mit demselben Erfolg. Sie war auch dem Tode krank, eine Fernheilung, die nun auch hier geschah per Brief. Die Kranke empfing den Brief mitten in der äußersten Schwäche, aber ohne hilfreiche Hand stand sie auf, erklärte sich für geheilt und war dem Leben wiedergegeben. Oft ließ sie sich nun als inspirierte, das heißt vom Geist erfüllte Person in großen Versammlungen hören, während die mehr nüchternen MacDonalds still und zurückgezogen ihre frühere Lebensart beibehielten. Mary Campbell also ist eine Schlüsselperson für mancherlei dieser Aufbrüche in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und diese Ereignisse verursachten nun großes Aufsehen, kann man sich denken. Bis nach London drang es vor, in die Hauptstadt. In der Nähe von London nun, und das ist nun ein wichtiger, weiterer wichtiger Kreis, der entscheidende Kreis nun für das Entstehen der apostolischen Kirchen. In London gab es seit 1826 bereits die Albury-Konferenzen, benannt nach dem Schloss und Sitz des englischen Bankiers Henry Drummond. Albury hieß sein Schloss. Dort hatte man auch schon um die Wiederbelebung der urchristlichen Geistesgaben gebetet. Und um diese Phänomene in Schottland zu untersuchen, reisten Teilnehmer der Albury-Konferenzen nach Schottland und sagten danach, hier sind die gleichen Gaben nach 1. Korinther 12 und 14 wie in der Urkirche vorhanden. Zungenreden, Krankenheilungen und Weissagungen und Ähnliches. Alles das geschah, wohlbemerkt, fast ein Jahrhundert vor Beginn der Pfingstbewegung, die ja um 1906 in Kalifornien auftrat. Also vorher auch schon gab es solche Phänomene, die ja auch bis heute umstritten sind. Nun, welche Prophezeiungen gab es denn in Karlshult und in Schottland? Richard Norton berichtet in seinem Buch The Restoration of Apostles and Prophets, also die Wiedereinsetzung von Aposteln und Propheten im Jahre 1861 darüber folgendes, zitiere: Die Zeit ist kurz, die Zeit ist nahe, Gott kommt näher, der gelobte Morgen kommt. So lautet eine Prophezeiung, und eine andere lautete: Ich erinnere mich an das Rufen im Geist, sende uns Apostel, sende uns Apostel. Diese Prophezeiungen waren also ganz deutlich verbunden mit dem Ruf nach Aposteln, wie es sie zur Zeit der Urchristenheit gegeben hatte und wie sie aber etwa 1800 Jahre ausgeblieben waren. Es gab ja keine Apostel mehr nach dem ersten Jahrhundert. Wie das nun aus der biblischen Sicht zu beurteilen ist, wie gesagt, darauf möchte ich, so Gott will und wir leben, morgen Abend eingehen. Nun ist ein Name zu nennen, der vielleicht manchen bekannt ist. Wer hat schon einmal den Namen Edward Irving gehört? Irving geschrieben. Irvingianer war ja auch ein Begriff für diese Aufbrüche damals. Und es haben sich ja verschiedene Gruppierungen, Sekten und auch Freikirchen davon abgeleitet später. Von diesen Aufbrüchen um Edward Irving. Edward Irving war eine Schlüsselfigur der Anfangszeit. Obwohl er nur 42 Jahre alt wurde, hat er eine große Wirkung gehabt für diese ganzen Bewegungen. Ich muss jetzt sehr kurz fassen. Er war 1792 geboren in Schottland, war ein glühender, begabter Prediger, kam 1822 schließlich nach London und er konnte dort die Intellektuellen ansprechen und neue Erkenntnisse offenbaren, die er den Menschen vermitteln wollte. So hatte er bald Zulauf von höchsten Kreisen der Londoner Gesellschaft. Seine Kirche war meistens überfüllt. So gewaltig war hier seine Predigt. Und deshalb hatte seine spätere Amtsenthebung durch seine Kirche umso größeres Aufsehen verursacht. Seine Amtsenthebung hing zusammen mit der Annäherung an diese apostolischen Kreise, wovon ich gleich noch berichten werde, aber auch mit seiner Christologie, seiner Lehre über Christus. Denn er lehrte so, dass er sehr stark die Menschlichkeit Jesu betonte, aber kaum seine Göttlichkeit. Die urchristlichen Bekenntnisse sagen ja, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Und Irving hatte sehr stark die menschliche Seite einseitig betont. Er betrachtete Christus als Repräsentanten der Menschheit, der uns alle verkörpere. Christus sei deshalb nur Christus, weil in ihm der Geist Gottes wohne, aber er sei selber nicht unbedingt göttlich von Natur aus. Die Geistestaufe erst mache ihn zu dem, der er ist, der Sohn Gottes. Nun, und das ist natürlich umstritten und auch von der Bibel her äußerst fragwürdig, zu sagen, dass Christus nicht von Ewigkeit her eben dieses göttliche Wesen habe. Das wurde von seiner Kirche bestritten. Und ich möchte sagen, seine Christologie ist zwar nicht repräsentativ für die Christologie der katholisch-apostolischen Kirche, auch nicht der neuapostolischen Kirche, auch nicht der Pfingstbewegung, aber eine Schwerpunktverlagerung hat hier doch stattgefunden von der Bedeutung Jesu Christi weg hin auf die Betonung des Heiligen Geistes, wie wir es auch in verschiedenen Bewegungen beobachten. Nun, 1828 war Irving in seine Heimat gereist, nach Schottland, und dort lernte er den geistlichen John Campbell kennen, den Vater von Mary Campbell, wo diese übernatürlichen Erscheinungen ja beobachtet worden waren. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er nun diese Lehre von diesen charismatischen Aufbrüchen nach England, nach London mitbrachte. Durch die Vermittlung Irvings und auch anderer Personen kamen diese Gaben der Weissagung, des Zungenredens, der Heilung und Prophetie nach London. Und Anfang der 30er Jahre wurde auch dort um Ausgießen des Heiligen Geistes in seiner Fülle gefleht. Die Frau, die dazu gebraucht wurde, war zunächst einmal die Frau des Rechtsanwaltes Cardale, der dann auch später zum ersten Apostel berufen wurde. Interessant, dass nun dessen Frau die war, die ihn er als erste in Zungen redete und von diesen Gaben erfasst worden war. Frau Kardel weissagte und sagte, der Herr kommt bald, er kommt, er kommt. War diese Prophezeiung richtig 1830, liebe Freunde? Heute müssen wir auch sagen, es war eine falsche Prophetie. Denn so bald ist der Herr noch nicht gekommen. Nun trotzdem, diese Bewegung ging weiter. 1830, 31 traten drei Zungenrednerinnen in London auf. Übrigens ganz ähnlich wie in Christiana im Jahr 1903 und 4, 5. Damals in London bereits und Mrs. Cardale, eine Mrs. Hall und eine andere. Und dadurch, durch diese Auftritte in der Regent Square Church, also in der Kirche am Regentplatz, kam es zu Tumulten. Es kam zu Tumulten. Und ich möchte einen Augenzeugen der damaligen Ereignisse zu Wort kommen lassen. Er berichtet Folgendes. Ich ging zur Kirche und war wie gewöhnlich durch Irvings Vorträge und Gebete sehr befriedigt und erbaut. Plötzlich aber wurde ich unerwartet unterbrochen durch die wohlbekannte Stimme einer der Schwestern, welche, nicht imstande sich länger zurückzuhalten, in die Sakristei eilte und dort dem Ausbruche freien Lauf ließ. Während eine andere, wie ich hörte, aus demselben Antrieb das Seitenschiff entlang und durch die Haupttür zur Kirche hinauseilte. Die plötzlichen kläglichen und unverständlichen Töne wurden von der ganzen Versammlung gehört und verursachten die äußerste Verwirrung. Das Aufstehen, das Verlangen, etwas zu sehen, zu hören und zu verstehen, von jeder der anwesenden 1500 oder 2000 Personen, machte einen Lärm, den man sich leicht vorstellen kann. Mr. Irving bat um Aufmerksamkeit, und als die Ordnung wiederhergestellt war, erklärte er den Vorfall, von dem er sagte, dass er nicht neu sei, ausgenommen in einer Versammlung, wo er die Sache einzuführen lange geschwankt habe. Im Abendgottesdienst desselben Tages ging es dann noch stürmischer zu. Es gab wüste Tumulte, und dann heißt es, Mr. Irving hatte seine Predigt fast zu Ende, als eine von den Damen sprach. Das Volk hörte einige Minuten verhältnismäßig ruhig zu. Plötzlich aber fing eine Anzahl Burschen auf der Galerie an zu zischen. Dann rief einer Ruhe und der andere dies, der andere das. Bis die Versammlung in äußerster Bewegung war. Irving erhob sich sofort und sagte, lasset uns beten. Er tat dies, indem er hauptsächlich die Worte, O Herr, stille das Volk, wieder und wieder mit fester Stimme sprach. Von nun an wurde das Zungenreden und Prophezeien in Morgengottesdiensten zugelassen, die extra anberaumt wurden. Irving äußerte, er habe den Verlust von Menschenleben gefürchtet und ein so kostbares Ding wolle er nicht noch einmal in Gefahr bringen. Soweit einige Augenzeugenberichte aus dem Jahr, aus den Jahren 1830, 31. Und nun kam es zum Prozess gegen Edward Irving, weil er diese Vorkommnisse duldete. In der Anklage berief sich die Presbyterianische Kirche auf ihre Gottesdienstordnung, in der es heißt, sobald der öffentliche Gottesdienst angefangen hat, hat jeder seine ganze Aufmerksamkeit darauf hinzurichten, darf nichts lesen, außer was der Geistliche verliest oder zitiert. Er hat sich noch mehr vor allem Flüstern, allem Verkehr mit anderen und vor allem unpassenden Betragen, welcher stören kann, zu hüten. Aber das zweite Argument gegen Irving war eben seine Lehre von Christus, die eben das Göttliche sehr stark unterbetonte. Irving dagegen meinte, wenn das Werk des Geistes ist, wer könnte es hindern? Nun, seine Verteidigung konnte seine Amtsenthebung nicht verhindern. Es kam zum Prozess und im Mai 1832 wurde ihm untersagt, in der Kirche am Regent Square weiterhin lehren zu dürfen. Daraufhin, einige Tage später, mietete er sich einen Saal in London, in dem auch der Utopist Robert Owen seine Vorträge gehalten hatte, mit 800 Plätzen. Von nun an hielt er dort seine Versammlungen ab oder unter freiem Himmel. Irving lebte daraufhin nur noch kurze Zeit. Im Herbst 1834, mit 42 Jahren, war er nach heftigen Kämpfen verstorben. Vorher war er noch in Kontakt gekommen, oder war schon länger auch in Kontakt, muss ich sagen, seit 1835 bereits. Seit seit 1800, ja, die Jahreszahl. 1826 hatten diese Versammlungen angefangen. Also schon einige Jahre. Und er war dann in Albury, nicht, diese Konferenzen. An 1834 noch war er zum Engel befördert worden, zum Bischof. Also Engel wurden die auch genannt, die Bischöfe der apostolischen Gemeinde. Er selber wurde allerdings nicht zum Apostel eingesetzt. Er wurde dann auch als Johannes der Täufer dargestellt, der Christus vorausgeht, auf einem Gemälde in der Grabstätte der St. Mungos Kathedrale. Dennoch hat er also unbestreitbare Einflüsse gehabt, obwohl er selber nicht mehr zum Apostel eingesetzt wurde. Nun kommen wir an sich zu dem entscheidenden Schritt. Wie kam es nun zu den ersten Apostelberufungen der Neuzeit? Das war jetzt alles die Vorgeschichte. Und wir sind immer noch bei der katholisch-apostolischen Kirche. Die neuapostolische Gemeinde gibt es ja erst dann einige Jahrzehnte später. Aber die Vorläufergruppierung, die katholisch-apostolische Kirche, als Stifter können der Londoner Bankier Henry Drummond und der Londoner Rechtsanwalt John Bart Cardell bezeichnet werden. Seit dem Advent 1826, wie bereits erwähnt, lud Drummond auf Anregung des anglikanischen Geistlichen Lewis Way jährlich für eine Woche 30 bis 50 Geistliche und auch Laien auf seinen Landsitz Albury Park in der Nähe von London ein. Und da wurden folgende Themen behandelt, zum Beispiel Lehren über die Endzeit, über die Heilige Schrift, über die Lehre von der zweiten Wiederkunft Christi, Lehre über die Juden, über das Schicksal Israels und auch über die Zeiten der Heiden, die auslaufen würden nach Lukas 21, Vers 24 und Römer 11, 25. Also durchaus biblische Themen. Man hatte auch ein Anliegen, hier ins Wort hineinzuwachsen. Aber nun kam es eben durch verschiedene Einwirkungen zu diesen ersten Apostelberufungen. Man war überzeugt, dass Gott was ganz Besonderes vorhätte in dieser Zeit, die ja auch recht turbulent war, Anfang des 19. Jahrhunderts, weltgeschichtlich gesehen. Und die erste Apostelberufung, nun, das ist besonders spannend, was jetzt kommt. Nun, die charismatisch Erweckten, wenn man so nennen will, waren versammelt in diesen Räumen des Schlosses Albury und sie waren auch zunehmend aus ihren Kirchen ausgeschlossen worden, das muss man dazu wissen. Und nun geschah Folgendes. Am 20. Oktober 1832 wurde Henry Drummond durch eine Prophezeiung zum Hirten der Gemeinde Albury berufen, die damals etwa 50 Personen zählte, eine Art Hausgemeinde. Aber Drummond trat dieses Amt noch nicht an, weil er überzeugt war, dass ihm noch die Amtseinsetzung durch Handauflegung mit Geistübertragung fehlte, wie er das sah. Und nun geschah es, dass am 31. Oktober 1832 der Londoner Rechtsanwalt John Bate Cardell durch ein prophetisches Wort als Apostel angesprochen wurde. Wir müssen uns diese Dinge jetzt immer in Anführungsstrichen denken, Apostel und Prophet, wenn ich das sage. Denn ob das nun wirkliche Apostel und Propheten sind, das werde ich erst morgen Abend beantworten. Cardell hatte gebetet, dass die Versammlung im Hause Drummonds angetan werde mit Kraft aus der Höhe. Und nun heißt es in diesen neuen Apostelberichten, und während er da noch kniete, hingenommen im Geiste, erhob sich Drummond und redete ihn an mit unbeschreiblicher Macht und Würde und sagte, bist du nicht ein Apostel? Warum spendest du nicht den Heiligen Geist? Er fügte da noch manches hinzu von der Fülle der Gnade, die der Herr auf das Apostelamt gelegt habe und weiteres. Aber das war noch nicht die letztgültige Berufung. Man traf sich dann eine Woche später wieder und doch war hier schon die Einsetzung praktisch geschehen. Das war zum ersten Mal ausgesprochen worden, 1832. Bist du nicht ein Apostel? Warum spendest du nicht den Heiligen Geist? So einfach, liebe Geschwister. Ich könnte jetzt auch zu dir das sagen. Bist du dann ein Apostel? Nun ja, ich will jetzt die Kritik noch nicht vorwegnehmen, aber es ist doch schon sehr seltsam. Der 30-jährige Londoner Rechtsanwalt Cardell wurde also 1832 zum ersten Apostel der Neuzeit oder Endzeit berufen. Zunächst von seinem Freund Henry Drummond und dann bestätigt von dem späteren Pfeilerpropheten Oliver Teplin. Nun nahm die Geschichte ihren Lauf. An Heiligabend 1832 ordinierte Cardale den Prediger William Caird, das war der Ehemann von Maria Campbell, zum Evangelisten und zwei Tage später dann Henry Drummond zum Hirten. Man setzte sich nun also gegenseitig in verschiedene Ämter ein. Der eine den anderen zum Apostel, der Apostel dann wieder den Hirten und so ging das dann zur Reihe um. Ne? Edward Irving übrigens wurde eben nicht so weit befördert, trotz seiner Verdienste, aber wie gesagt, er gilt als Herold dieser Bewegung, aber nicht als erster Apostel. Folgende Männer wurden dann zu Aposteln berufen. Henry Drummond, dann am 18. Dezember der königliche Beamte am Londoner Tower, Henry John Kingchurch, dann der Parlamentarier Spencer Perceval, dann der ehemalige anglikanische Geistliche Nicholas Armstrong, dann 1834 der Londoner Rechtsanwalt Francis Valentine Woodhouse. Woodhouse ist wichtig, weil er der längst lebende Apostel ist, der erst 1901 mit 96 Jahren dann verstorben ist. Und mit ihm, so sagen die katholisch-apostolischen, ist die Kette der neuen Apostel erloschen. Es gibt nach Woodhouse keine Apostel mehr. So ist also die katholisch-apostolische Lehre. Im Gegensatz zur neuapostolischen. Nach dieser Auflistung, die Sie vielleicht ganz hinten in dem Buch gesehen haben, gibt es inzwischen weit über 200 Apostel oder gab es seit der Urkirche bis heute weit über 200. Aber die katholisch-apostolischen sagen, in der Urkirche 12 und in der Endkirche 12 und damit ist es abgeschlossen. Man hat natürlich Christus zu Lebzeiten dieser 12 neuen Apostel in Anführungsstrichen erwartet, aber nicht eingetroffen. Nun, aber die Vollzahl 12 war erfüllt dann im Sommer 34, als insgesamt dann 12 Männer zu neuen Aposteln der Endzeit berufen waren. Darunter befand sich übrigens auch einer, der dann später als der Judas, der neuen Apostel gilt, der Apostel Mackenzie, der sein Amt dann sehr bald wieder niedergelegt hat und sich zurückzog. Ein wichtiges Datum war dann noch dann der 14. Juli 1835, als es zur Aussonderung der Apostel kam. Die Aussonderung war die Amtseinführung durch die Handauflegung sämtlicher in London bereits eingesetzten Engel und Erzengel. So wurden also die Bischöfe und Erzbischöfe auch bezeichnet, Engel und Erzengel. Nun, ich möchte es jetzt kurz fassen. Jedenfalls wurden dann jedem dieser Apostel ein Stamm zugeteilt. So wie bei den urchristlichen Aposteln man annimmt, dass sie die 12 Stämme Israels repräsentieren. Und zwar erhielt Cardale England und Amerika als den Stamm Juda. England und Amerika natürlich, das eigene Land ist der wertvollste Stamm, Juda, England, nicht? Englischsprachige Welt. Der erstberufene Apostel bekommt hier den wichtigsten Stamm. Drummond erhielt Schottland und die protestantische Schweiz den Stamm Benjamin. Perceval erhielt Italien den Stamm Manasse. Kingchurch erhielt Dänemark, Niederlande und Belgien als Issachar. Armstrong erhielt Irland, Griechenland und den Orient. Woodhouse erhielt Süddeutschland. Und interessant, Woodhouse, es sind dann immer mehr Apostel gestorben und am Schluss, als Woodhouse der Einzige war, erhielt er die ganze Welt. Er war dann praktisch zuständig als Letzter für den ganzen Erdkreis. Die Herkunft dieser Apostel war übrigens unterschiedlich. Die meisten waren Anglikaner. Es gab aber auch einen Freikirchlichen, Henry John Kingchurch, und es gab Independisten, Kongregationalisten und schottisch-presbyterianische Anhänger, die dann als Apostel berufen wurden. Sie berichteten auch offen über die Probleme des Anfangs. Zum Beispiel sagte Carlyle, auch ein Apostel, niemand wusste, was ein Apostel sei. Sagt ein Apostel selber, ja, von denen. Niemand wusste, was ein Apostel sei, welche Pflichten und Verpflichtungen mit diesem Amte verbunden seien. Wir mussten alles wie Kinder lernen. Wir mussten alle in die Schule gehen und manchmal in eine sehr schwere Schule. Nun entstand die Frage, wie das apostolische Amt ausgeübt werden sollte. Wir sahen, alle anderen Ämter werden durch Apostel eingesetzt, aber die Apostel allein durch den Herrn. Zitat Ende. Sie fürchteten also selber ihre eigene Unwissenheit. Wie Kinder mussten sie erst lernen. Es bedeutete ein riesiger Bruch in ihrem Leben. Nun kam es zur Krise. Wie schon erwähnt, es starben immer mehr Apostel aus von diesen 12. 1855, in einem Jahr, starben allein schon 3 dieser 12 Apostel hinweg. Das war eine Überraschung. Man hatte doch zunächst noch die Wiederkunft Jesu zu Lebzeiten aller dieser neuen Apostel erwartet. Und nun waren schon 3 gestorben. Es stellte sich nun die Frage, ob man neue Apostel an ihre Stelle berufen müsse. Die Frage stellte sich bereits damals. Und was hat die katholisch-apostolische Kirche für eine Entscheidung getroffen? Wer hat aufgepasst?
Nein, keine
neuen Apostel. Aber damit waren nicht alle einverstanden. Und nun, liebe Freunde, kam es eben natürlich, wie es dann so ist, zu Spaltungen. Und das ist interessant, dass nun die neuapostolische Kirche vor allem in Deutschland ihren Anfang nahm und auch ihren Schwerpunkt bis heute hat. Auch prozentual die meisten Mitglieder, wenn ich richtig informiert bin. Also fast 500.000. Und das ist auch interessant, dass diese ganzen neuen Apostel hauptsächlich Deutsche dann sind. Und die alten, also die anderen waren alles Engländer oder Schotten und Iren. Der Vater der neuen deutschen Apostel war ein sogenannter Prophet aus der katholisch-apostolischen Bewegung. Und zwar ein Prophet, der auch an der Seite von Wuthaus, diesem längst lebenden katholisch-apostolischen Apostel, war. Und dieser Prophet, der sehr einflussreich war, hieß Heinrich Geier. Heinrich Geier. Er ist im Grunde der Mann, der den Impuls gab zur Entstehung der neuapostolischen Gemeinde oder Kirche, die damals allerdings noch nicht so hieß. Und er selber war auch nie Mitglied in dieser Kirche, aber ein Zwischenglied. Ein Zwischenglied zwischen katholisch-apostolischen und neuapostolischen. Heinrich Geier praktisch das Verbindungsglied. Historisch gesehen jetzt. Geierianer kann man diese Gruppierung dann auch nennen. Sie nannte sich selber Allgemeine Christliche Apostolische Mission, als er dann bei den katholisch-apostolischen ausgeschlossen wurde. Heinrich Geier war Gerichtsschreiber und Volksschullehrer, 1818 geboren. 1848 kam er in Kontakt mit der katholisch-apostolischen Kirche, auch 30 Jahre alt, indem er irrtümlich mit der Post eine Schrift des ehemaligen katholisch-apostolischen Pastors Albert Köppen zugestellt erhielt. Als er sich zur katholisch-apostolischen Kirche bekannte, wurde er aus dem Schuldienst ausgeschlossen. Daraufhin begann seine Karriere in der katholisch-apostolischen Kirche. Es ging dann sehr schnell. 1849 wurde er Unterdiakon, 1850 wurde er Priester, 1852 wurde er Bischof oder Engel und vor allem war er Prophet. Und zwar der Prophet, der die meisten Berufungen in Deutschland durchgeführt hat. In Norddeutschland hat er fast alle Priester und Engel zwischen 1852 und 62 berufen, die also alle ihn kannten, von ihm eingesetzt waren. Er hatte also da schon einen großen Anhang, wenn man so will. In ganz Deutschland und auch der Schweiz hatte er also Priester und Engel berufen. 1860, können Sie noch folgen oder wird es nun zu viel? Spannend ein bisschen, ne? 1860 kam es zu einem entscheidenden Ereignis in Albury auf dem Sitz des Bankiers Drummond. Am 30. Mai 1860, wir sind also jetzt schon 25 Jahre weiter nach den ersten Apostelberufungen, ja, 25 Jahre später, fand eine Konferenz auf dem Gut in Albury statt. Die Apostel waren nun alt geworden, einige waren auch schon gestorben. Und da weissagte der Prophet Heinrich Geier Folgendes, ich zitiere: Sehne dich nach den Aposteln, welche deine Stühle verlassen haben. Der Herr gibt dir 2 Apostel auf die leeren Stühle zum Unterpfand, dass er auch die übrigen leeren Stühle noch besetzen wird, dass eure Schultern nicht zerbrechen, nämlich Charles Böhm und William Caird als Apostel, denn sie sind als treue Mitarbeiter erfunden worden. So also diese erste neue Berufung. Das waren jetzt noch Engländer, später dann Deutsche. Geier berief sich also auf eine direkte Eingebung des Heiligen Geistes, berief zwei Mitglieder einfach als neue Apostel bei dieser Konferenz der Apostel in Albury. Nun, was geschah? Wuthaus, fragte Geier bereits nach dieser Prophezeiung, haben Sie die Meinung, dass diese zwei Männer jetzt wirklich Apostel sind? Geier antwortete sehr vorsichtig. Er sagte, die Apostel haben verordnet, dass die Propheten kein Urteil haben sollen über das Ergebnis ihrer Weissagungen, sondern die Apostel haben das Urteil zu fällen. Ich weiß nur, dass dieses Wort vom Heiligen Geist war, wofür ich verantwortlich bin. Alles andere überlasse ich den Aposteln. Sehr vorsichtig und diplomatisch geantwortet. Ja. Er sagt, der Heilige Geist hat ihm das gesagt, aber die Apostel sollen es jetzt entscheiden. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, wenn sie dann das verneinen, würden sie sich ja gegen den Heiligen Geist stellen. Aber er hat es nicht direkt so dann sagen wollen. Und darauf hin nun Wuthaus. Er sagt, die Apostel verwerfen diese und jede andere Rufung von Aposteln, weil die jetzigen Apostel ausreichen werden bis zur Wiederkunft Christi. Nun, er wurde ja auch dann 96 Jahre alt, hat es aber auch nicht mehr erlebt. Eine starke Naherwartung, die jedenfalls auch damals bestand, die auch grundsätzlich nicht falsch ist, wir dürfen alle Zeit bereit sein, dass der Herr kommt, möchte ich ausdrücklich auch betonen an dieser Stelle. Aber es ist immer gefährlich, wenn man irgendwelche Jahreszahlen oder Zeiträume hier festlegen möchte. Zu unseren Lebzeiten muss der Herr kommen. Das ist eine gefährliche Prophetie, eine immer am Rande der Falschprophetie. Und das war auch damals so. Wird auch später nochmal so sein. Stammapostel Bischof, wer die Geschichte kennt, werde ich auch noch nachher einiges berichten müssen. Es wurde verworfen. Und Geier als Prophet hatte grundsätzlich das Recht, neue Apostel zu berufen. Aber das wurde nicht anerkannt. Im Hintergrund stand auch Offenbarung 4, Vers 4, wo von 24 Ältesten die Rede ist, um den Thron Gottes. Und es wurde gesagt, 2 × 12 gibt 24, die urchristlichen Apostel und wir, mehr braucht es nicht. Aber da steht natürlich nichts von Aposteln in Offenbarung 4. Das wurde da auch hineingelegt, diese Stelle. In der Geschichte der Neuapostolischen Kirche, in diesem Buch, wird dazu Folgendes gesagt, kritisch gesagt, über diese katholisch-apostolischen Apostel. Sie haben durch dieses kurzsichtige und menschliche Verhalten bewiesen, dass sie ebenso fehlbare und schwache Menschen waren, wie die ersten Apostel der Urkirche, trotz ihrer hohen Stellung im Reich Gottes. Zitat Ende. Interessant, plötzlich wird die Vollmacht der katholisch-apostolischen Apostel sehr reduziert, weil sie eben hier nicht im Sinne der späteren Neuapostolischen gehandelt haben. Nun ja, nun gab es aber weitere Schritte. Kehrt und Böhm wurden abgelehnt als Apostel, aber man fand eine Notlösung. Man hat ein neues Amt geschaffen, ein neues Amt, und hat sie als Apostel-Koadjutoren eingesetzt. Das heißt, als Apostelhelfer eingesetzt, damit man sie nicht nun ganz herunterstuft wieder. Und das haben sie auch so angenommen. Aber Geier, Heinrich Geier, gab nicht auf. 1862, 2 Jahre später, war nun der neben ihm einflussreichste andere Prophet gestorben, Oliver Teplin, der Name ist schon mal gefallen. Er war gestorben und daraufhin bekam Geier noch größeren Einfluss. Er war jetzt auf dem Höhepunkt seiner Amtstätigkeit. Und nun geschah Folgendes. Er befand sich zusammen mit Wuthaus, Böhm und dem Marburger katholisch-apostolischen Professor Thiersch in Königsberg, Kaliningrad, wo ein Grundstein für eine neue Kapelle gelegt wurde. Am 10. Oktober 1862 war Geier abends in der Wohnung zusammen mit dem Baumeister und katholisch-apostolischen Priester Rudolf Rosochaki. Rudolf Rosochaki. Auch ein kleines Bildchen in diesem Buch, was ich Ihnen gegeben habe. Und Geier berichtet nun Folgendes. An denselben Abend lag der Geist des Herrn so schwer auf mir, dass ich körperlich fast erdrückt wurde. Da mit einem Male kam der Geist Gottes mit Kraft über mich und rief den mitanwesenden Diener Rosochaki zum Amte eines Apostels. Jedoch wurde ihm gesagt, er solle sich nicht in die Angelegenheiten der bisherigen Apostel mengen, sondern ruhig abwarten die Zeit, da Gott ihn vor größerer Versammlung vieler Zeugen bestätigen würde, indem mit ihm eine neue Reihe der Zwölfzahl beginnen würde. Eine neue Reihe der Zwölfzahl, die dritte Reihe dann. Nun, diese Berufung war in aller Ruhe um Mitternacht geschehen, auch von den Berufenen voll und freudig anerkannt, schreibt Geier weiter. Weil die öffentlichen Berufungen verworfen waren, bestand sie vorläufig zurecht. Waren doch in England in den 40er Jahren auch nur im Privatzimmer die Apostel und manche andere Ämter berufen. Auch nur im Privatzimmer. Zitat Ende. Er war jetzt klug geworden, hat es erstmal ganz heimlich gemacht, diese Berufung. Geier spielte ein Doppelspiel. Weil die anderen Berufungen abgelehnt worden waren, berief er jetzt Rosochaki heimlich nachts um Mitternacht in dessen Wohnzimmer. Ich habe gesagt, ich könnte jetzt auch dich oder du mich hier berufen im Zimmer. Wer würde davon erfahren? Könnte man also so ganz heimliche Berufungen. Der Geist lag drückend schwer auf ihm. Nun, wie ging es weiter? Woodhouse erfuhr einige Wochen lang nichts von diesen Vorgängen. Geier konnte zunächst unbehelligt weiter in den Gemeinden wirken. Aber es kam dann doch zum offenen Konflikt. Nach außen hin allerdings nicht wegen dieser heimlichen Berufung, die sicherlich auch durchgesickert war, sondern weil Geier zudem eine Lehre vertrat im Widerspruch zur offiziellen katholisch-apostolischen Lehre, und zwar lehnte Geier die Vorentrückung ab. Die Vorentrückung, die ja bei den Irvingianern, wie man auch sagte, sehr stark verbreitet war. Sie wurde ja von Mary Campbell inspiriert und angestoßen, hat sich auch in andere Kreise, die ich jetzt nicht nennen will, hinein fortgesetzt, diese Lehre. Vielleicht weiß mancher, wo das überall noch gelehrt wird. Mag auch vielleicht nicht unbedingt falsch sein, diese Lehre. Es gibt unterschiedliche Ansichten hier auch unter bibeltreuen Christen darüber. Aber jedenfalls lehnte er das ab und daraufhin kam es dann zum Ausschluss. Im Dezember 62 wurde Geier von seinem Dienst als Prophet der katholisch-apostolischen Gemeinden suspendiert. Auch die Sache mit Rosochaki war inzwischen bekannt geworden. 1862, kann man sagen, ist nun der Beginn der neuapostolischen Bewegung in Hamburg, in Deutschland. Die Hamburger Gemeinde ist praktisch die Kernzelle, aus der dann auch die neuapostolische Bewegung hervorwuchs. 1862 zählte sie ungefähr 150 Mitglieder und stand unter der Leitung des Bischofs oder Engels Friedrich Wilhelm Schwarz. Friedrich Wilhelm Schwarz. Der wiederum war dem Berliner Bischof Karl Rothe unterstellt. Die Namen werden gleich noch ein paar Mal auftauchen. Geier informierte Schwarz, den Leiter der Hamburger Gemeinde, im Dezember 62 mit einem Brief über seine Entlassung und teilte nun auch Schwarz offiziell die Berufung Rosochakis zum Apostel mit. Schwarz ließ daraufhin Rosochaki und Geier nach Hamburg zu sich kommen und stellte sie am 4. Januar 1863 vor die versammelte Gemeinde. Da stellte er nun die beiden hin. Geier, Prophet, Rosochaki, Apostel. Schwarz legte sein Bischofsamt unter dem Engel Rothe nieder und nahm Rosochaki als seinen Apostel an, dem er sich nun unterstellte als Bischof. Er entzog sich also seinem Vorgesetzten in Berlin, dem katholisch-apostolischen Vorgesetzten, und unterstellte sich dem von Geier berufenen neuen Apostel Rosochaki. Schwarz fragte die Hamburger Gemeinde, wer diesen Bruder als Apostel annehmen will, der stehe auf. Alle erhoben sich bis auf 5 Glieder, die die Gemeinde verließen. Rosochaki hob nun die Exkommunikation, also den Ausschluss Geiers, auf und setzte alle Amtsträger wieder in ihre Ämter ein, Osnochaki. Und nun geschah aber noch etwas Folgenschweres. Der Berliner Bischof der katholisch-apostolischen Richtung, Rothe, reiste nach Hamburg. Man wollte ihm den Zugang zum Versammlungshaus verwehren. Aber er verschaffte sich Zugang und erklärte alle Gottesdienste und Berufungen für null und nichtig. Ungültig. Und es ist aufschlussreich, was Rothe zu den Hamburger Vorgängen sagte, die nun die Wurzel zur neuapostolischen Bewegung darstellen. Er sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was ist die Frucht dieser neuen Apostel und Propheten? Das Fleisch hat durch sie erlangt, was es begehrte. Sie haben sich gegenseitig mit Würden beschenkt und der Gemeinde mit großen Dingen geschmeichelt, obwohl sie heuchlerisch vorgeben, sich nicht von den bisherigen Ordnungen des Herrn trennen zu wollen, haben sie sich tatsächlich geschieden, ja gegen dieselben empört. Unter der Decke der Heimlichkeit, der Lüge und List ist dieses neue Apostel- und Prophetentum in die Erscheinung getreten. Was wird das Ende sein? Der Herr wird sie richten. So sagte der Bischof der katholisch-apostolischen Kirche, die ja die Mutterzelle der neuapostolischen Richtung bildete. Nun kam es allerdings zu einem weiteren Schlag für Schwarz und Geier. Es ist also eine ganz spannende Geschichte. Spannender als ein Krimi, kann man sagen. Und zwar etwas Überraschendes. Rosochaki schwenkte um. Er schwenkte um durch den Einfluss seiner Frau und von verschiedenen Amtsträgern in Königsberg. Ist interessant, nicht? Vielleicht auch gar nicht falsch. Er schwenkte um und also der erstberufene Apostel von Geier nach Kehrt und Böhm legte sein Amt wieder nieder. Sie redeten ihm seine Berufung aus, diese Amtsträger und auch seine Frau, und sagten, er solle sich doch weiterhin der Autorität der englischen Apostel unterstellen. Und in einem Brief vom 17. Januar 1863 teilte er Schwarz in der Hamburger Gemeinde seinen Widerruf mit. Also Friedrich Wilhelm Schwarz bekam diesen Brief. Und darin heißt es, schreibt also jetzt Rosochaki, als die Gemeinde zu Hamburg die Kunde vernahm, dass ein weiterer Apostel berufen sei, da war ihre erste Tat Empörung gegen die ihr von Gott gegebene Ordnung. Unmöglich war dies ein Wirken des Heiligen Geistes. Wer hat da der Gemeinde das Recht gegeben, mich als Apostel anzuerkennen und als solchen mich zu proklamieren? Wäre meine Berufung eine göttliche gewesen, so hätte kein Widerspruch mit den übrigen Aposteln entstehen können. Denn ein Apostel Jesu Christi kann nicht den anderen Apostel des Herrn hinauswerfen und absetzen helfen. Geier war exkommuniziert, nicht nur aus der Gemeinde zu Berlin, sondern auch aus der Kirche Christi. Und als solchem war ihm alle Befugnis und alle Befähigung genommen, eine Aussonderung sowohl als auch die Berufung einer Gemeinde auszusprechen. Der Heilige Geist hat ihn, also Geier, in seinem Zustand nicht geleitet, sagt Rosochaki, der von ihm selber berufen worden war. Was geschah nach dieser Widerrufserklärung? Wurde Rosochaki wieder in allen Ehren in die katholisch-apostolische Kirche aufgenommen. Und zwar am 5. April 1863, einen Monat später, wurde er dann zum Bischof oder Engel geweiht. Man hat ihn also gnädig aufgenommen und befördert. Und nun waren allerdings Geier, Schwarz und die übrigen in der Hamburger Gemeinde in einer schwierigen Lage, wie man sich denken kann. Sie standen jetzt wieder ohne Apostel da. Und nun überstürzten sich die Ereignisse. Man suchte zunächst wieder Anschluss an die Berliner Gemeinde, aber das amtliche Verfahren gegen Geier und Schwarz war bereits eingeleitet. Nach Geier wurde jetzt auch Schwarz exkommuniziert, ausgeschlossen. Wuthaus exkommunizierte Geier und Schwarz zunächst inoffiziell in der Sakristei der Berliner Gemeinde, und dann auch offiziell in einem Brief vom 6. Februar 1863 adressiert an die Hamburger Gemeinde, was nun auch die formelle Trennung darstellt. Und man kann sagen, die Geburtsstunde der neuapostolischen Richtung bedeutet hat. 6. Februar 1863. Dieser Ausschlussbrief hat die Trennung offiziell besiegelt. Und nun ging die Hamburger Gemeinde unter Schwarz und Geier ihren eigenen Weg. In Abwesenheit Geiers, und das war jetzt wieder chaotisch, wie es weiterging, in Abwesenheit Geiers, nicht durch Geier selber, wurde durch einen Diakon prophetisch der Hamburger Priester Karl Wilhelm Preuß zum Apostel berufen. Geier allerdings war abwesend und hatte nachher große Probleme, gerade mit diesem Preuß, den er gar nicht wollte. Den wollte er gar nicht. Geier sagt Folgendes, sehr hartes Wort über Preuß, den Apostel, den erstberufenen Apostel nun, aber nicht durch ihn, sondern durch einen Diakon, und er sagt Folgendes über Preuß. Ich konnte geschehene Dinge nicht ungeschehen machen. Es war im Wege der Unordnung geschehen, so wie Ruben seines Vaters Jakob Bett bestiegen hatte. So konnte auch ich ein solches uneheliches Kind, und damit meinte er diesen berufenen Apostel Preuß, nicht töten. Konnte ich nicht töten. Wir mussten nun unser Schicksal tragen, bis am 25. Juli 1878 dieser Bruder Preuß starb. Ich schweige von all dem Leiden, welches uns während dieser Zeit widerfuhr. Ich finde das nicht sehr überzeugend, liebe Freunde, aber das ist doch ein hartes Wort. Er konnte diesen Apostel nicht töten, den er selber jetzt nicht berufen hatte. Sicherlich bildlich jetzt gemeint, aber trotzdem ein sehr hartes Wort. Allzu menschliches. Preuß, ein Tischlergeselle aus Matzdorf, war also nun berufen als Apostel, der erste dieser deutschen Apostel, der das auch angenommen hatte. Und die Hamburger Gemeinde nannte sich jetzt Allgemeine Apostolische Gemeinde. Bald darauf nannte sie sich dann Allgemeine Christliche Apostolische Mission. Am 30. Oktober 1864 wurden dann weitere Apostelberufungen vorgenommen, um die Sechszahl zunächst einmal voll zu machen. Es ist nun auch interessant, dass die deutschen Apostel aus ganz anderen Berufsgruppen genommen wurden als die englischen, die ja weitgehend der Aristokratie angehörten. Das soll jetzt keine Wertung sein, ich stelle es einfach nur mal fest. Die deutschen Apostel, das sind nun der Kohlenmakler Peter Wilhelm Louis Stechmann, Apostel für Ungarn. Der Schlosser Johann Christoph Leonhard Hohl wurde Apostel für Hessen. Der Korbmacher und Polizeiwächter Heinrich Ferdinand Toppe wurde Apostel für USA. Der Schuhmacher und Porzellanhändler Johann August Ludwig Bösecke wurde Apostel für Schlesien und so weiter. Das sind also Menschen aus dem Handwerksbereich, die sicherlich auch sich gut verstanden untereinander, während die englischen Apostel alles Aristokraten, da war also auch schon eine gesellschaftliche Distanz vorhanden. Und es kam auch zu keiner Versöhnung mehr, vor allem wegen diesen illegitimen Berufungen, die von England aus nie anerkannt wurden. Nun aber gab es weitere Spaltungen, das muss ich auch noch berichten. Die eigene neuapostolische Kirche kam nun wiederum zustande aus einer Abspaltung von dieser Gemeinde Geiers und Schwarzens. Also die schwarz-geiersche Gemeinde selber ist noch nicht die neuapostolische, sondern eine Abspaltung davon wird nun sich zur neuapostolischen Gemeinde weiterentwickeln. Und zwar geschah Folgendes. Es kam zur Spaltung zwischen Geier auf der einen Seite und Schwarz, sowie dem späteren einflussreichen Apostel und ersten Stammapostel Fritz Krebs auf der anderen Seite. Am 1. März 1878, das sind jetzt nun wieder einige Jahre weiter, also 14 Jahre später, berief Geier in Abwesenheit und ohne Kenntnis des todkranken Apostels Preuß bereits dessen Nachfolger. Denn Preuß hat er ja nie gemocht, wie wir gehört haben, und hat bereits seine Nachfolger berufen, obwohl er noch lebte. Sehr, sehr unschöne Sache. Und zwar war es der Kohlenhändler Johann Friedrich Güldner als Apostel für Norddeutschland und Skandinavien. Kurz darauf starb Preuß, aber nun hatte sich eine starke Oppositionsgruppe, eine gegnerische Gruppe, gegen Geier und den von ihm berufenen Apostel Güldner gebildet. Es kam zum offenen Austrag dieser Differenzen in einem sogenannten Gottesdienst, anders kann man es nicht mehr nennen, was da ablief, ein sogenannter Gottesdienst, am 4. August 1878, wo es wiederum tumultartige Vorgänge gab. Und zwar widersprach eine starke Gemeindegruppe der Einsetzung Güldners zum Apostel durch Geier. Diese Oppositionsgruppe wurde von dem Hirten Eduard Wichmann geführt, auch eine Amtsbezeichnung. Eduard Wichmann. Die rechte Hand Wichmanns wiederum, dieser Oppositionsgruppe, war der spätere einflussreichste Mann der neuapostolischen Bewegung, Fritz Krebs. Ein ganz wichtiger Name. Er ist an sich der Grundleger des Stammapostelamtes, Fritz Krebs. Wenn Sie mir das Buch wiedergeben, kann ich Ihnen mal die Bilder der Stammapostel aufschlagen, dass Sie es angucken können, weil die Namen kommen jetzt immer wieder vor. Und Seite 209. Fritz Krebs, Dankeschön. Sie können sich ein bisschen auch optisch vorstellen. Das ist also Fritz Krebs und das sind dann die folgenden Stammapostel. Ich werde heute also zumindest noch Niehaus, morgen dann vielleicht Bischof darstellen und die Lehre dann auch schon entfalten. Also da können Sie mal die Bilder der Stammapostel sehen. Der Name Krebs taucht jetzt also hier zum ersten Mal auf. Im Grunde der starke Mann nun, der die neuapostolische Bewegung dann letztendlich ins Leben gerufen hat, wenn man so will, aufgrund dieser Vorläuferbewegungen. Er war damals aber noch die rechte Hand von Wichmann. Und die Folge war, dass Wichmann und Krebs Geier für abgesetzt erklärten. Sie setzten ihn einfach ab und daraufhin verließ Geier die Hamburger Gemeinde, allerdings mit dem größten Teil der Gemeinde verließ den Saal und es kam zur Trennung. Und eine Minderheit blieb zurück und aus dieser Minderheit ging dann die neuapostolische Gemeinde hervor. Haben Sie verstanden den Ablauf? Katholisch-apostolische Kirche, Gaierianer und dann die Abspaltung, von der wir jetzt gehört haben, in dem dieser Nachfolger Güldner nicht anerkannt wurde. Das war einer der Hauptspaltungsgründe. Offene Differenzen. Und aus der Hamburger Restgemeinde, die blieb, ging also die neuapostolische Gemeinde hervor, die zunächst einen anderen Namen trug, aber dann später dann so genannt wurde. Es ist interessant, dass Güldner, der von Geier berufene Apostel, im Apostelverzeichnis der neuapostolischen Kirche nicht mehr geführt wird, ganz hinten dann. Die von Geier und Güldner geleitete Gruppe konnte sich einige Jahrzehnte noch halten und sogar Zuwachs verzeichnen. Sie ging dann aber kontinuierlich zurück und ich weiß nicht, ob da heute überhaupt noch ein Rest existiert. Die dürften inzwischen ausgestorben sein, die Geierianer, wie man sie auch nennen kann. Während die Neuapostolischen ein starkes Wachstum dann erlebt haben. Übrigens, die katholisch-apostolischen gibt es noch in verschwindend kleinen Gruppierungen, auch in Karlsruhe und anderen Städten. Sie lesen heute immer noch aus den Schriften ihrer Apostel, die verstorben sind. Und es gibt auch keine Priester mehr. Der letzte Priester der katholisch-apostolischen starb auch weit über 90-jährig in den 60er Jahren, wenn ich die Zahl jetzt richtig weiß. Da steht es auch irgendwo drin. Und sie haben jetzt nur noch Laien, die praktisch aus diesen Schriften lesen und aber keine Amtshandlungen mehr durchführen können. Aber die Neuapostolischen haben dann immer weitere Apostel berufen. Nun möchte ich einiges überspringen. Die holländische Entwicklung muss ich jetzt aus Zeitgründen weglassen. Der Name Menkhoff ist hier zu nennen. Schwarz, die in Holland missionierten. Übrigens kamen diese Männer, Schwarz und Menkhoff, vor allem Menkhoff, aus dem Pietismus und haben sich dann der apostolischen Bewegung angeschlossen. Eine an sich seltsame Entwicklung, wenn man so sieht, aber vielleicht wundert es auch nicht, wenn man dieses Liederbuch mal betrachtet, Neuapostolisches Gesangbuch. Viele Lieder, die sehr pietistisch auch geprägt sind, auch viele Lieder aus dem Pietismus, aber auch dann wieder Apostellieder und anderes. Es ist eben bunt gemischt. Eines möchte ich noch erwähnen. 1886 versuchten die neu berufenen deutschen Apostel, ich werde noch eine Viertelstunde etwa sprechen, ja, 20 Minuten, die neu berufenen deutschen Apostel Friedrich Wilhelm Menkhoff, Fritz Krebs und Heinrich Niemeyer noch einmal eine Vereinigung mit der katholisch-apostolischen Kirche 1886. Sie schrieben dann damals an den einzigen noch lebenden katholisch-apostolischen Apostel Francis Valentine Woodhouse. Er starb, glaube ich, 1901 dann erst mit weit über 90, wie ich schon erwähnt habe, einen Brief, wo sie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede benannten. Als Gemeinsamkeiten vielleicht interessant werden genannt folgende Dinge. Die Dreieinigkeit Gottes, das erlösende Verdienst Jesu Christi, Die Notwendigkeit einer neuen Geburt durch Wasser, heilige Taufe und Geist, die Versiegelung durch lebende Apostel, die sonntägliche Feier des heiligen Abendmahls, die nahe Wiederkunft des Herrn Jesus, die Entrückung, das tausendjährige Friedensreich und der jüngste Tag, an dem alle auferstehen und gerichtet werden. Vieles Biblische, aber es sind auch manche Besonderheiten, auf die ich dann morgen früh noch ausführlicher eingehen möchte. Und es werden auch Unterschiede zur katholisch-apostolischen Kirche genannt oder Bewegung damals noch. Und zwar, dass eben weitere Apostel nun berufen werden, der Hauptunterschied. Nicht? Dann auch die liturgischen Formen. Man hat also die Gewänder abgelegt, hat von Holland her kommend sehr stark reformiert, beeinflusst, die ganze Liturgie total abgeschafft, kann man sagen. Katholisch-apostolische Gottesdienste waren fast wie es katholisch ist, so liturgisch mit Gewändern und Weihrauch und alles. Das ist bei den Neuapostolischen heute alles nicht mehr. Da sind reformierte Einflüsse dazugekommen, sehr große Nüchternheit, was das Äußere so angeht. Schwarze Anzüge halt, aber sonst keine Gewänder. Dann unterschiedliche Versiegelungspraxis wird aufgeführt. Bei den Neuapostolischen werden also auch schon Kinder versiegelt, während das bei den Katholisch-Apostolischen nicht gebräuchlich war. Und dann kam der Aufruf zur Versöhnung, den ich zitieren möchte, an Wuthaus. Predigen Sie, lieber Bruder, versöhnliche Liebe zu uns, die wir bisher umsonst um seines Werkes willen bei Ihnen gesucht haben. Lassen Sie diese Predigt der Liebe in allen Ihren Gemeinden erschallen, denn auch wir lieben Sie und bitten zu Gott, dass er Sie mit reichem Segen überschütten wolle, weil wir Sie für einen von Jesu gesandten Apostel halten. Wie wir aber auch uns für solche ansehen, die nach dem Willen Gottes vereint mit ihnen das Werk des Herrn bis zur Vollendung treiben sollen. Ihre in der Liebe Jesu verbundenen Brüder und Mitapostel Jesu Christi, Menkow, Krebs und Niemeyer. Nun, es kam nie eine Antwort aus England. Wuthaus hat die neu berufenen Apostel nicht anerkannt. Nun möchte ich abschließend heute noch die Einrichtung des Stammapostelamtes darstellen. Morgen früh werde ich dann die Fortsetzung machen. Fritz Krebs und die Einrichtung des Stammapostolats. Fritz Krebs ist derjenige Mann, der das Stammapostolat eingeführt hat. Sie haben es auf dem Bild gesehen, ein Mann mit großer Entschlossenheit. Das sieht man schon an dem Blick, nicht, wenn Sie diese Augen sehen. Er wurde 1832 in dem Ort Elend im Harz geboren und ist in dem Ort Not in die Schule gegangen. Da hat er oft seinen Spaß gemacht, schreiben sie in den Büchern. Er hat gesagt, ich bin in Elend geboren und in Not aufgewachsen. So heißen die Orte da im Harz. Er war Bahnwärter und kam durch seinen Kollegen Fischer zur neuapostolischen Lehre. 1866 wurde er Priester, 1879 Bischof, 1881 Apostel. Fritz Krebs verfolgte drei Ziele. Erstens, den engen organisatorischen und lehrmäßigen Zusammenschluss der Gemeinden voranzutreiben. Zweitens, die Ausschaltung des Einflusses der Propheten. Drittens, die Beseitigung des Kollegialitätsprinzips unter den Aposteln. Das heißt, nur noch einer bestimmt. Und diese Ziele erreichte er im Laufe seiner Amtszeit als Apostel und Stammapostel, da er immer einflussreicher wurde. Wir haben ja bereits von den Auseinandersetzungen in Hamburg gehört. Als dann 1895 die Apostel Menkow und Schwarz gestorben waren, die waren sehr bekannt, Schwarz natürlich von Anfang an mit Geier noch zusammen gewesen, die waren gestorben 1895, da war seine Stunde gekommen und da konnte er in diesem Entscheidungsjahr an die Spitze der neuapostolischen Bewegung treten. Dieser Wechsel und diese Machtergreifung, wie man auch sagen kann, ging nicht reibungslos vor sich. Schwarz hatte in seinem Testament festgelegt, dass sein Nachfolger nach einer Trauerzeit von 12 Wochen bestimmt werden dürfe. Was tat nun Krebs, um seine Machtposition auszubauen? Er verlängerte die Trauerzeit für Schwarz auf 1 Jahr und setzte in dieser gewonnenen Zeit in Holland, in dem damals größten Apostelbezirk, den ihm wohlgesonnenen und ergebenen Ältesten Jakob Kofmann als Apostel dieses Bezirks ein. Ganz klare Strategie. Ja. Kofmann versuchte, die Gemeinden in Holland auf die Linie von Krebs festzulegen, was ihm aber nur teilweise gelang. Kofmann war ihm total ergeben. Den Holländern aber gefiel nicht, dass Krebs die Propheten ausschalten wollte. Die waren ihm natürlich hinderlich, weil sie dann immer wieder Eingebungen hätten, die dann vielleicht gegen ihn auch die Stimme erhoben hätten. Und das gefiel den Holländern nicht. Und sie wollten auch nicht, dass alles von Deutschland her berufen und entschieden werden sollte. Und hierzu heißt es zum Beispiel in der neuapostolischen Biografie über Fritz Krebs folgendermaßen, Zitat, nicht selten kam es vor, dass solche Parlamentarier, damit sind anmaßende Propheten gemeint, während der Gottesdienste, die der Apostel hielt, Zwischenbemerkungen machten oder sogar den Apostel wegen seiner Worte nach Beendigung des Dienstes zur Rechenschaft zu ziehen versuchten. Leider stand ein Großteil der Gemeindeglieder auf ihrer Seite. Das war also störend, diese prophetischen Äußerungen. In Holland herrschte also ein großer Aufruhr beim Amtsantritt von Krebs als Oberhaupt der Apostel. Und die Mehrheit der dortigen Glieder fiel denn auch von Krebs ab. Mit der Berufung Kaufmanns als Verwalter für Holland waren sie nicht einverstanden, viele nicht einverstanden. Niehaus wurde dann der Nachfolger von Krebs und er war wieder ein treuer Gefolgsmann von Krebs, Hermann Niehaus. Der war in Amsterdam und da wurde dieser Aufruhr offensichtlich. Es wurde der Vorwurf laut, dass die Apostel in letzter Zeit ohne prophetische Berufung eingesetzt worden waren. Früher war immer prophetische Berufung notwendig. Und dass man sich damit nicht abfinden würde. Außerdem sagte man, dass Fritz Krebs in einem Artikel, den er geschrieben hat, die Bibel abgewertet hätte gegenüber dem neuen lebendigen Apostelwort. Übrigens ein großes Problem auch bis heute in der Neuapostolischen Kirche, das Verhältnis zur Heiligen Schrift. Und zwar hatte bereits Krebs Folgendes geschrieben. Reicht ihnen, den Menschen, das zeitgemäße Wort Gottes. Gebt ihnen nicht das minderwertige Futter aus alter Zeit, sondern das frische Grün von heute. Auch gebt den Schafen frisches Wasser, kein abgestandenes Pumpwasser, sondern lebendiges Brunnenwasser. Damit meinte er das neue Apostelwort. Die Gegner von Krebs sahen darin einen Gegensatz zwischen dem Wort der neuen Apostel und dem Wort der Bibel, was jedoch von Krebs wiederum abgestritten wurde. Nun, der Oppositionsführer in Holland hieß Martinus van Bemmel, typisch holländischer Name. Martinus van Bemmel aus Amsterdam und dieser war wiederum durch einen Propheten der Amsterdamer Gemeinde zum Apostel von Juda berufen worden. Juda sollte also mit Holland identisch sein. Bemmel drohte allen, die die Einheit unter Krebs anstreben wollten, mit dem Ausschluss. Es war also eine große Front ausgerichtet. Der Weg zum Stammapostel, zum absoluten monarchischen Episkopat, wenn man so will, war für Krebs nicht so leicht, sondern ging über viele Spaltungen, denn die Unterordnung unter eine Führungsgestalt war und ist nicht so einfach. In der Biografie über Fritz Krebs von neuapostolischer Seite werden die Dinge wie folgt dargestellt, also nur aus neuapostolischer Sicht. Zitat: Natürlich blieben Apostel Krebs diese Machenschaften nicht verborgen. Und so entschloss er sich nunmehr zu durchgreifenden Maßnahmen. In einem offiziellen Schreiben vom 28. Februar 1897 teilte er Martinus van Bemmel die Enthebung aus dem Apostelamt mit. Aber dieser Mann hatte es verstanden, viele auf seine Seite zu ziehen. Der größte Teil der Amsterdamer Gemeinde hielt zu ihm, also zu Bemmel. Die Abgefallenen nannten sich von da an Herstellt Apostolische Sendingsgemeinde, das heißt wiederhergestellte apostolische Sendungsgemeinde. Während die Treugebliebenen, die sich um Stammbischof Kaufmann scharten, zur Unterscheidung den Namen trugen, Herstellt Apostolische Sendingsgemeinde in der Einheit der Apostelen in Nederland und Kolonien. Also wiederhergestellte Apostolische Sendungsgemeinde in der Einheit der Apostel in den Niederlanden und Kolonien. Zitat Ende. 1898 nun ernannte Krebs Jakob Kaufmann zum Stammbischof und schließlich zum Apostel des Stammes Juda. Es gab nun also zwei Apostel des Stammes Juda nebeneinander und gegeneinander, Zum einen den von Krebs eingesetzten Kofmann, zum anderen Martinus van Bemmel mit der großen Schar derer, die sich nicht Krebs unterworfen hatte in Holland. Und nun das Letzte, was ich heute nun darstellen kann noch, die offizielle Stunde des Stammapostolats. Wie es heute noch vorhanden ist, schlug an Pfingsten 1897. Es hatte auch bei den katholisch-apostolischen Stammapostel gegeben, oder Pfeilerapostel, oder wie man sie genannt hatte. Also so wie Petrus praktisch, hat man gesagt, nicht einer, der als Sprecher sein soll. Aber der war nun wirklich nur Sprecher, aber nicht in dem Sinne nun Führer, absoluter Führer der Apostel. Und, Entschuldigung, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt. Es gab nicht Stammapostel in diesem Sinne wie bei Neuapostolischen, sondern so, dass jeder einem Stamm zugeteilt war. Ich möchte also zurücknehmen. Bei den katholisch-apostolischen war nun jeder Apostel einem Stamm zugeteilt. Stamm Juda, Stamm Issachar, Manasse, Ephraim und so weiter. In dem Sinne gab es Stammapostel. Nun aber gab es Stammapostel bei den Neuapostolischen nicht mehr in diesem Sinne, sondern es gab ja nun dann viele Apostel, nicht mehr also 12 Stämme war gar nicht mehr möglich, es gab ja weit mehr, sondern einer, der praktisch den Baumstamm bildet und alle anderen sind die Äste daran, an diesem Baum, ja. Stammapostel heißt nun, ich bilde den Baumstamm und ihr wächst alle aus mir heraus, ihr hängt alle von diesem Lebensstrom ab, den ich euch vermittle. Jeder hat nun einen Volksstamm, hieß es früher, und jetzt war, ist es der Baumstamm. Jeder muss an den Lebensstrom des Stammapostels angeschlossen sein, der als Träger des Heiligen Geistes in seiner Vollgewalt gilt. Sie merken nun auch, warum die katholische Kirche besonders kritisch das sieht, weil hier doch eine gewisse Konkurrenz zum Papstamt auftritt, wo ja auch eine sehr starke Konzentration von Vollmacht angenommen oder behauptet wird, je nachdem, wie man nun auch dazu steht. Aber das ist nun heute nicht unser Thema, liebe Geschwister. Stammapostel hieß nun, dass das monarchische Führungsprinzip eingeführt wurde. So schreibt etwa der Kirchengeschichtler Professor Helmut Obst in seiner Darstellung der neuen Apostel und Propheten folgendes, ein Standardwerk, kritische Sicht, er hat auch, glaube ich, Doktorarbeit darüber geschrieben, über die neuen Apostel und Propheten. Zitat, Obst, die neuapostolische Gemeinschaft erhielt durch Fritz Krebs ihr Papsttum, Zitat Ende. Und dieser Einheitsvater, wie man Krebs auch nannte, bewirkte nun den Durchbruch zu dynamischem Breitenwachstum. Die Abspaltungen machten nicht viel aus, sondern nun war eine straffe Organisation, eine Hierarchie eingeführt. Der Sektenexperte Dr. Kurtun hat in seiner Darstellung ein Kapitel über die neuen Propheten und Apostel überschrieben mit dem Begriff unter den Fittichen des vollmächtigen Amtes. Und das scheint besonders auch der deutschen Mentalität zu entsprechen, wenn ich es mal sagen will. Die Führerfigur, der Gehorsam gegenüber dem Führer. Das kommt auch, ich möchte jetzt nicht die Parallele ziehen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber nur formal jetzt gesehen, nicht inhaltlich, ja, dass die Deutschen immer irgendwie Führungspersönlichkeiten möchten. Unter den Fittichen des vollmächtigen Amtes. Das zieht viele Menschen an, dass sie unter den Fittichen eines Einheitsvaters, eines scheinbar vollmächtigen Amtsträgers stehen, der die heilsame Rettung garantiert, indem er, so wird zumindest behauptet, den Heiligen Geist kanalisiert. Ob das möglich ist, werden wir morgen betrachten. Solche Vorstellungen magischer Art gibt es ja nicht nur in der neuapostolischen Kirche. Nun am Pfingstfest 1897 nun wurde das Stammapostolat oder auch der Stammapostolat eingeführt. Es gibt beide Artikel bei Apostolat, der oder das. Der Predigttext lautete, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Nur ein Gott, nur ein Haupt in der Familie, nur ein Haupt im Staat, nur ein Haupt in der Kirche, das wurde von Krebs alles parallel gesetzt. Und dieses eine Haupt sei nun eben der Stammapostel. Krebs sagte wörtlich Folgendes. Gott will, dass alle Herzen und Augen auf ihn, den einen Wahrhaftigen, gerichtet sein sollen, der keine Nebengötter duldet. So wurde das Volk Israel, zu welchem zuerst diese Worte gesprochen wurden, als eine Einheit, als ein Leib bezeichnet. Das eine sichtbare Haupt dieses Leibes war Mose. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. In ihm gipfelt die Einheit seines Leibes. Da aber die Gemeinde als ein Körper sichtbar ist, so ist auch das Haupt sichtbar in dem gesandten Apostelamte, worin die Einheit der Gemeinde offenbar wird, in dem Jesus sich repräsentiert. Zitat Ende. Krebs führte in diesem Zusammenhang den Vergleich an, dass der Mann das Haupt in der Familie sei. Wenn dort Ordnung und Einheit herrschen sollen, so müsse der Mann das Haupt aller sein. Und er sagt weiter, wollen alle herrschen, dann ist Unordnung, Verwirrung und Untergang des Familienlebens die Folge davon. So wie im Familienleben, so ist es auch im Kirchlichen. Zitat Ende. Nun blicken wir einmal auf die Familie von Krebs mit 6 Kindern. Ich zitiere aus der Krebsbiografie der Neuapostolischen Kirche und ich sage das jetzt ohne jegliche Schadenfreude. Das steht uns nicht zu, aber es ist doch irgendwie seltsam und erschütternd, wenn wir nun Folgendes lesen. Eine weitere ganz persönliche Schwierigkeit hatte Friedrich Krebs in seinem eigenen Familienkreis zu bestehen. Weder seine Frau noch seine 6 Kinder wurden jemals neuapostolisch. Und er, ich Zitat Ende, und er war der Stammapostel sogar. Eine Tragik. Aber wie ist das zu vereinbaren mit diesem Wort, dass er so die Hauptstellung hier betont? Und nicht einmal seine Familie ist diesen Weg dann mitgegangen in das Neuapostolische hinein. Er selber äußerte sich darüber wie folgt. Außer der Presse im Natürlichen, worin ich in meiner Lehrzeit vollendet habe, stehe ich ohne Weib und Kind, ohne Verwandten, wo ich von diesem Lehrstuhle die in der Welt fremdgewordenen Sprüche liebe deinen Nächsten und trage in Geduld gründlich lernen musste. Unter all dieser gewaltigen Hand Gottes musste ich mich beugen, ob ich wollte oder nicht. Zitat Ende. Und dann heißt es in der Biografie weiter, bei mancher heiligen Versiegelung mag er mit traurigem Herzen an die Seinen daheim gedacht und sich gefragt haben, warum stehen nicht auch sie, meine 4 Mädchen und 2 Buben, mit ihrer Mutter vor dem Altar, um durch den Apostel den Heiligen Geist zu empfangen und Gottes Kinder zu werden. Eine persönliche Tragik in seinem Leben, allerdings in scharfem Widerspruch zum Inhalt der oben zitierten Stammapostelrede. Er besaß einen sehr führenden, wenn man so sagen will, autoritären Charakter und Führungsstil und hat dieses Amt auch mit voller Kraft durchgesetzt. Ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten hier gehen. Und eigentlich entstand erst mit dem Stammapostel das, was man heute unter neuapostolischer Kirche versteht. Denn als Krebs seine Konzeption durchgesetzt und mit seinen Gegnern gebrochen hatte, dann war dieses Amt erst wirklich geboren, das Stammapostelamt. Den Aposteln wurde nun unter Ausschluss aller anderen Ämter die exklusive Vollmacht der Heilsvermittlung zugeschrieben. Nur durch sie kann das nun strömen und vor allem durch den Stammapostel her. Ist auch immer dann ein Riesenaufgebot, wenn der Stammapostel irgendwo auftritt. Das werden alle wissen, die schon einmal solche Gottesdienste miterlebt haben. Wird er heute auch über Satellit übertragen und sehr groß dann bejubelt. Und ich möchte ein Zitat abschließend bringen. Wie nun auch ein Kult der Menschenverherrlichung, anders kann man es, denke ich, nicht nennen, hier betrieben wird. Die Gefahr ist natürlich in allen Bewegungen da, möchte ich dazu sagen, ja, dass Menschen verherrlicht werden. Und die Bibel warnt uns ja davor, denn sie sagt ganz klar, es ist keiner, der ohne Sünde ist, nicht einer. Und dass jeder Mensch Jesus Christus als Erlöser braucht. Er war der einzig Reine und Sündlose, unser Heiland Jesus Christus. Das möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Und man kann nur zu Gott dem Vater kommen durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat alles getan. Und so viel möchte ich sagen, wir brauchen keine Zwischenglieder zum Heil. Das möchte ich heute auch schon sagen. Sondern es heißt, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, den Gott für uns gesandt hat. Diese Stelle, wo steht es genau, wer weiß es? Timotheus, vielleicht kann ich mal nachschlagen, solange, dann kann ich die genaue Stelle noch sagen. Nur ein Mittler, Jesus Christus. Aber nun, immer wieder werden auch Menschen dazwischen gestellt und Menschenverherrlichung. Und dazu ein abschließendes Zitat. Das ist aus dem Nachruf für Fritz Krebs entnommen. Er starb 1905. Sein Nachfolger wurde Hermann Niehaus. Da werde ich morgen weitermachen, morgen früh. Hermann Niehaus und Bischof, dann der Nachfolger von Niehaus, Gottfried Bischof. Und dann bis zu den heutigen Stammaposteln und auch einiges zur Lehre dann sagen. Morgen Abend dann die entscheidende Frage, gibt es heute wieder Apostel? Nun also aus dem Nachruf für Krebs von seinem Amtsnachfolger im Stammapostelamt Hermann Niehaus. Er hat Folgendes gesagt in seinem Nachruf oder geschrieben. Es ist nicht so leicht, in die Nähe des von Gott gesandten Apostels zu kommen. Denn er ist nicht mein Kollege, auch nicht mein Gespiele, auch nicht mein Bruder, sondern mein Herr und Meister. Ich schämte mich immer, wenn ich in seinen Briefen an mich lese, wo er sich mein Bruder nennt und sich zu mir elendem Menschen erniedrigt. Weinend und flehend stand Vater Krebs vor seinem Gott für uns Menschen und ein heißer Blutstrom Christi quoll aus seinem Munde. Das war kein Mensch mehr, der da sprach. Das konnte nur Christus sein, wie Vater Krebs das auch beim Abendmahl vorbrachte. Das ist mein Fleisch, denn ich habe die Welt überwunden, obwohl ich noch lebe. Ich möchte mir jetzt da einen Kommentar ersparen, liebe Geschwister. Ich will nur so viel sagen. So wie ich gehört habe, hat man diese Dinge heute doch etwas gemäßigt in der Neuapostolischen Kirche. Aber es gab Zeiten, wo also diese Menschenverherrlichung so weit getrieben wurde, dass es wirklich hier an die Blasphemie gegrenzt hat. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Denn es kann sich kein Mensch mit Christus vergleichen. Und man kann auch nicht über einen Menschen sagen, dass er sich zu mir elender Menschen erniedrigt. Ja, Gott hat sich erniedrigt in seinem Sohn Jesus Christus. Und auch ein Stammapostel, das möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, ist und bleibt ein bloßer Mensch. Ein Mensch, der vielleicht von anderen eine große Stellung eingesetzt wurde, aber genauso erlösungsbedürftig ist wie jeder andere. Vielleicht ist es auch bewusst, auch heute den Stammaposteln möchte ich auch gar nicht jetzt darüber diskutieren oder absprechen jemandem. Aber solche Verherrlichungen, ich hoffe, dass es die heute in dieser Form nicht mehr gibt in der Neuapostolischen Kirche. Aber wir haben auch gesehen aus dieser ganzen Geschichte, eine bewegte Geschichte, sie geht noch weiter. Wir sind erst beim Jahr 1905 angekommen, aus Zeitgründen muss ich jetzt ja mal abbrechen. Aber die Frage, sind das nun wirklich Apostel, die sich gegenseitig das Amt absprechen, katholisch-apostolische, neuapostolische, gibt es überhaupt wieder Apostel? Ist das in der Bibel vorausgesagt? Die entscheidende Frage. Ich möchte die Antwort nicht vorwegnehmen. Nehmen Sie es mal mit, bis morgen. Denken Sie darüber nach, beten Sie darüber, prüfen Sie die Heilige Schrift in dieser Frage, was sie darüber sagt. Und vielleicht hast du auch die Stelle gefunden. 1. Timotheus 2, Vers 5, das möchte ich zum Schluss nochmal lesen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Ich lese mal aus dem Zusammenhang die Verse 1 bis 7. 1. Timotheus 2, 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich, so schreibt hier der Apostel Paulus, eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das möchte ich uns mitgeben. Ein einziger Mittler, Jesus Christus. Kein Mensch kann hier noch zusätzlichen Mittler darstellen. Ja, wir wollen abschließend beten und wer kann, möge sich dazu erheben. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der einzige Mittler zum Vater bist, dass du am Kreuz auf Golgatha das vollkommene und völlig ausreichende Opfer vollbracht hast für alle, die zu dir kommen und ihre Sünden bekennen. Herr, so danken wir dir auch heute Abend, dass wir zu dir kommen dürfen, dich anbeten. Stärke du unseren Glauben, Herr, und stärke uns mit deinem Heiligen Geist. Auch, dass wir Lehren prüfen, Geister unterscheiden, Herr, dass wir es auch in Liebe tun können, Herr. Und sei du bei allen Menschen, die dich noch nicht kennen, als den einzigen Weg zum Vater, Herr. Und so segne auch jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Lass uns dich erkennen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.